Heute gibt es den All About Immo Podcast mal in einem Sonderformat, nämlich in Form eines ganz offenen Austausches zwischen mir als Immobilienmakler und meinem heutigen Gast Christine Jürgens, die als Käuferin bzw. Immobilieninvestorin sowohl privat als auch geschäftlich am Immobilienmarkt unterwegs ist. Und so haben wir ja ganz offen darüber gesprochen und miteinander mehr oder weniger intensiv diskutiert, was man als Kunde von einem guten Makler erwarten kann, was aber auch vielleicht der Makler von einem guten Kunden erwarten kann, welche Erfahrungen Christine als Käuferin bereits sammeln konnte am Immobilienmarkt mit Maklern, bei dem Verkauf mit einem Makler, bei dem Kauf von einem Makler oder über einen Makler. Und auch über die Vorurteile haben wir gesprochen, mit denen sowohl Sie als Investorin, aber auch ich als Immobilienmakler immer wieder konfrontiert werde. Eine spannende Folge, ein spannender Austausch und ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Damit starten wir gleich rein in die Folge. Auf geht's und viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, ein etwas anderes Format des All About Immo Podcasts aufzunehmen. Das Ganze etwas außerhalb der Reihe, wenn man sich jetzt anguckt, worüber wir zuletzt gesprochen haben, über die Herkunft des Geldes. Woher kriege ich das Geld, um all das zu finanzieren, was wir bisher hier besprochen haben? Dann zu allerletzt noch über die Küche und heute mal ein Austausch mit jemandem, den ich mir eingeladen habe, um darüber zu sprechen, wie es ist, am Immobilienmarkt mit Maklern zusammenzuarbeiten, von Maklern Immobilien zu kaufen. Und einfach jemanden, der als Käufer am Immobilienmarkt unterwegs ist, das schon eine ganze Weile macht, entsprechend Erfahrung mitbringt. Und deshalb freue ich mich, dass heute Christine Jürgens bei mir zu Gast ist. Christine, stell dich doch einfach mal vor, sag mal ein bisschen, was du machst. Und dann werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer merken, dass wir heute mal eine sehr offene Gesprächsrunde, es ist eine kleine Runde, aber es ist eine Runde, machen, in der wir uns mal austauschen wollen, was du so erlebst als Käuferin, als Marktteilnehmerin, was du vielleicht auch erwartest von Immobilienmaklern, welche Erfahrungen du vielleicht auch schon gemacht hast. Und ich versuche das Ganze einfach mal zurückzuspielen als jemand, der mit derselben Gruppe an Personen Kontakt hat, die du verkörperst, die du selbst bist. Und was ich vielleicht auch von diesen Leuten erwarte, was ich auch erlebe, freue mich da auf einen offenen Austausch. Aber jetzt erstmal das Wort bei dir. Stell dich gerne mal vor.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr und freue mich sehr auf den Austausch. Hab ja in den letzten Wochen immer mal in deinen Podcast, in die vorherigen Folgen schon reingehört und freue mich, dass es jetzt heute vielleicht mal ganz anders sein wird. Ich bin Christine Jürgens, ich bin ganz klassisch Immobilieninvestorin, obwohl ich das Wort gar nicht so mag, aber vielleicht können wir da gleich noch mal kurz drauf eingehen. Das heißt, sowohl privat als auch beruflich habe ich schon ganz, ganz viele Immobilien gekauft, beruflich als angestellte Prokuristin, leite auch ein Team dort von knapp 20 Personen, aber das ist heute gar nicht so wichtig. Ja, und über meine Erfahrungen, vor allem im Austausch natürlich mit Maklern, bin ich ganz gespannt zu sprechen. Denn ja, egal ob Gewerbe, Wohnungen, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, habe ich da einfach eine Menge Erfahrung mitgebracht, die ich erzählen kann. Und ja, ich freue mich auf alles, was kommt.
Sehr schön, Christine. Also die Überschrift dieses Podcasts ist ja oder soll ja immer sein, dass das irgendwie Mehrwert hängen bleibt. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und deswegen der Mehrwert, den wir einfach heute durch diese Folge schaffen wollen und auch werden, ist natürlich, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja vielleicht schon gekauft haben, aber im besten Fall noch kaufen wollen und noch kaufen werden, von deinen Erfahrungen profitieren können. Einfach so ein bisschen den Umgang mit Maklern mal von jemandem hören, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Das einfach mal so, vielleicht so ein bisschen zur Einordnung. Du hast gerade selber von dir gesagt, dass du klassische Investoren bist. Ja, ich glaube, wir haben eins gemeinsam. Der Begriff Investor und der Begriff Makler haben beide so ein kleines bisschen, so einen etwas vielleicht negativen Anstrich. Kommt wahrscheinlich immer darauf an, wen du fragst, aber in der Gesamtwahrnehmung würde ich das so sehen. Ich habe da meine eigenen Vorurteile als Makler, du deine eigenen als Investorin. Mich würde interessieren, wie du mit diesen Vorurteilen umgehst und ob du tatsächlich oft überhaupt damit konfrontiert wirst oder ob sich die Leute das vielleicht denken, aber gar nicht so richtig sagen.
Ganz klar, ja, auf jeden Fall.
Okay.
Sowohl privat als auch beruflich.
Ja.
Ich nehme es übrigens ganz genauso wahr, Investoren und auch Makler, ja, weil ich auch oft gefragt werde, ob ich Maklerin bin, haben da ja manchmal mit Vorurteilen zu kämpfen. Deswegen bin ich auf deine Meinung da gleich auch ganz gespannt. Ja, tatsächlich, wenn ich mal so ein bisschen ausschweifend berichten darf, ist es tatsächlich so, also klar, es ist, ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen oder hat jeder schon mal gehört, dass Immobilieneigentümer, ganz klassisch Vermieter, grundsätzlich einfach erstmal vermögend sind, ne? Weil die haben ja eine Immobilie.
Richtig.
Und dass, wenn du dann noch mehr als eine Immobilie hast und vielleicht noch in den Urlaub fährst, dann spätestens dann hast du ja auf jeden Fall richtig viel Geld.
Bist du sehr vermögend.
Wirklich. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil wenn du das klug angehst und vorher gut planst und gut kalkulierst, dann ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten, brauchst du gar nicht viel Geld, um in Immobilien zu investieren. Das ist ja das Schöne daran. Aber ja, wie bin ich, in welchen konkreten Situationen bin ich tatsächlich damit konfrontiert und wie gehe ich damit um? Im beruflichen Kontext ist es oft der Austausch mit den Verkäufern, wenn dann beispielsweise der Deal, sag ich mal, gar nicht über einen Makler kommt, sondern irgendwie aus dem privaten Bereich oder vielleicht mal aus einer Zeitungsanzeige oder so, dann ist es schon immer ist es mir immer sehr, sehr wichtig, weil ich auch merke, dass die Leute nicht an große Investoren verkaufen wollen, als was ich mich auch nicht sehe, muss ich sagen.
Ja.
Weil ich da einfach, ja, es gibt sicherlich schwarze Schafe im Immobiliensektor, so Immobilienhaie nenne ich sie immer. Ich, beziehungsweise wir auch, ich stellvertretend als das Unternehmen, mit dem wir ja auch kaufen, wollen aber genau das gar nicht sein. Also uns ist immer super wichtig, auch wenn wir über einen Makler kaufen, einen Kontakt zum Verkäufer aufzunehmen. Da bitten wir auch immer, eigentlich immer drum, dass es mal einen Austausch geben kann, um auch zu erfahren, was ist dem Verkäufer wichtig. Wir beiden haben auch schon mal drüber gesprochen. Dann gibt es manchmal den Verkäufer, dem ganz, ganz konkretes Beispiel, dem war es super wichtig, dass der Käufer diesen einen großen, tollen Schrank nicht verschrottet und bitte übernimmt.
Okay.
Und wir haben gesagt, Mama, gar kein Problem. Ja. Also ganz ehrlich, dann lassen wir den Schrank halt hier drin stehen. Das ist völlig in Ordnung für uns. Und das meinen wir auch so. Das ist nicht irgendwie, und ich glaube, diese wertschätzende Kommunikation ist einfach die beste Art, damit umzugehen und ganz transparent und authentisch darzustellen, was wir machen. Mhm. Und ja, klar, dann gibt es, wann bin ich noch damit konfrontiert? Natürlich im Austausch mit unseren Mietern, mit meinen Mietern.
Klar.
Weil das ist so das klassische Beispiel, was man kennt. Da gibt es Schimmel in der Wohnung. Mhm. Und der Vermieter sagt, du lüftest und heizt falsch. Und dann sagt der Mieter, nee, das liegt ganz sicher am Gebäude. Und der Vermieter, der möchte doch einfach nur das nicht bezahlen. Mhm. Aber auch da ist es tatsächlich einfach das Geheimnis, wertschätzend miteinander umzugehen. Mhm. Bei uns gibt es zum Beispiel ganz, ganz selten wirklich Streitigkeiten über einen Anwalt oder so. Mhm. Da fahre ich eher selber nochmal hin. Mhm. Wenn die Mädels aus dem Büro das irgendwie nicht weiterkommen, dann fahre ich selber hin, dann spricht man nochmal miteinander. Da findet man einfach eine gemeinsame Lösung. Und ich glaube, ja, das ist so das Geheimnis, wie man damit umgeht. Und was mir auch super wichtig ist, weil ich diese klassische Immobilieninvestorin gar nicht sein möchte.
Mhm. Das heißt, miteinander sprechen, greifbar sein, so verstehe ich das. Das ist eure Art und Weise, sich mit den Leuten hinzusetzen, mit den Leuten zu sprechen, über ihre Bedürfnisse auch zu sprechen und auch vielleicht über ihre Ängste an einen, ich setze das jetzt mal in Anführungsstriche, Investor zu verkaufen, dass man mit den Leuten da einfach ganz offen umgeht und versucht, denen das zu nehmen. So nehme ich das jetzt wahr. Also so habe ich das jetzt verstanden, was du sagst. Ne?
Absolut, absolut. Es ist ja tatsächlich auch, kann ja auch ein Vorteil sein, an einen, ich sag mal, Profi zu verkaufen. Ne?
Profi wäre wahrscheinlich an der Stelle jetzt ehrlicherweise mal das bisschen wohlwollender formulierte Wort. Also nicht jeder Investor ist Profi, aber wenn der Investor seinen Job gut macht, dann ist das auf jeden Fall, ja, so würde ich es jetzt mal definieren. Und ich glaube, Profi ist hier, vielleicht so können wir es vielleicht auch mal nennen, ja. Also du bist Profi auf der Käuferseite, wenn du Investor bist oder solltest du sein. Und da gibt es garantiert Vorteile. das muss man, glaube ich, den Leuten erklären. Oder das ist das, was du machst wahrscheinlich, ja?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch schade, muss ich sagen, dass dieser Begriff so negativ belastet irgendwie ist, ne? Ja. Des Investors, weil eigentlich kann das jeder machen. Jeder kann Immobilieninvestor werden. Und das ist ein Job wie jeder andere auch.
Ne? Ja, richtig.
Genau. Aber vielleicht kommen wir mal zu dir, denn tatsächlich werde ich auch ganz, ganz häufig gefragt, Sie sind doch nur Makler, oder? Wenn ich irgendwie tatsächlich dann, das ist dann so aus einer Zeitungsanzeige heraus oder so irgendwie ein Immobilienangebot, dann rufe ich mal durch und dann kommt, Makler will ich nicht. Auf gar keinen Fall will ich nicht.
Natürlich nicht.
Genau, also erzähl du doch mal, was sind deine Erfahrungen? Bist du damit oft konfrontiert und wie löst du das auf?
Da werde ich sehr oft mit konfrontiert. Das liegt ganz einfach daran, dass in diesem Job viele schwarze Schafe unterwegs sind, hundertprozentig. Der Klassiker ist dann so, ich brauche keinen Makler, kann ich alles selbst. Makler haben keine Ahnung, Makler tun nichts für ihr Geld. Makler treiben nur die Preise in die Höhe. Das sind so die klassischen flapsigen, weiß ich nicht, das Stammtischgespräch, ja, warum man keinen Makler braucht. Ich habe da tatsächlich auch in meinem privaten Umfeld schon sehr viele Diskussionen zugeführt zu diesem Thema. Alle Leute, die jetzt bei mir nah dran sind oder sehr nah dran sind, ich will jetzt nicht sagen, die konnte ich inzwischen bekehren, aber da sind durchaus Leute dabei, die das vor einer Zeit nochmal anders gesehen haben und mittlerweile auch sagen, nein, ich sehe den Sinn und ich sehe den Mehrwert vor allem auch. Nicht jeder Makler bringt einen Mehrwert, ganz bestimmt nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass viele Vorurteile oder dass die Vorurteile oft tatsächlich zu Recht geäußert werden, weil ich viele Leute treffe und spreche, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Maklern. Und dann musst du als jemand, der Meinung ist, dass er seinen Job gut macht oder wenigstens versucht, das zu tun, dass so jemand ganz, ganz viel Aufbauarbeit ehrlicherweise leisten muss. Ja, teilweise die Scherbenhaufen zusammen. Das hört sich jetzt an, als wenn ich hier der Retter dieser Branche bin. Ja, das will ich gar nicht suggerieren, aber also mein Umgang damit ist relativ simpel. Wenn du gute Arbeit leistest, wenn du zuverlässig bist, wenn du belastbar bist, flexibel bist, erreichbar bist, auch das, was du gerade gesagt hast, greifbar bist für die Leute, dann habe ich bisher noch nicht erlebt, dass jemand am Ende des Tages, wenn meine Arbeit verrichtet war, das heißt, wenn wir beim Notar waren, Käufer und Verkäufer gemeinsam am Tisch sitzen und denselben Vertrag unterschreiben und damit meine Provision verdient und fällig ist, habe ich es bisher nicht erlebt, dass einer von beiden unzufrieden war. Ja, und da ist einfach mein Zauberwort, einfach gute Arbeit zu leisten, den Leuten damit mit guter Arbeit einen Mehrwert zu bieten und die Leute damit zufriedenzustellen. Ja, und dann sprechen die Leute drüber, dann wird das weitergetragen und dann bin ich der Meinung, dass man da ein bisschen was tun kann an diesem schlechten Ruf oder gegen diese Vorurteile einfach anarbeiten kann, weil das geht nur über Leistung, meiner Meinung nach. Also da kann man viel reden und viel machen und viel sagen, aber wenn du wirklich Leistung bringst und die Bedürfnisse der Kunden eingehst, das ist genau das, was du sagst, ja, sich mit verschränkten Armen hinzusetzen und den Leuten aufdiktieren, wie das funktioniert, ja, ist sicherlich nicht meine Art, diesen Job auszuführen. Und das funktioniert meiner Meinung nach auch nicht gut. Ja, ein bisschen muss man die Leute an die Hand nehmen, gar keine Frage. Den einen ein bisschen mehr, den anderen ein bisschen weniger. Aber Kommunikation auf Augenhöhe, Empathie, Zuverlässigkeit, da könnte ich jetzt mit vielen Begriffen hier um mich werfen. Hört sich jetzt alles erstmal schön an, aber kann da eben nur empfehlen, mal mit mir zusammenzuarbeiten.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann kann ich da in der Praxis mal zeigen, dass ich das tatsächlich so umsetze. Und deswegen, mich stört das nicht, diese Vorurteile. Manchmal nervt es einfach ein bisschen, weil die Leute manchmal, nicht immer, aber manchmal voreingenommen reingehen in ein Gespräch. Und da muss man dann erstmal, also es ist, so oft ist es jetzt auch nicht. Das habe ich in der Vergangenheit, in den Großstädten, in denen ich war, habe ich das noch extremer erlebt, muss ich sagen. Weil ich glaube, da haben einfach auch die Makler mehr verbrannte Erde hinterlassen, als das hier ist. Hier in der Umgebung habe ich nicht das Gefühl, dass die Makler so viel verbrannte Erde hinterlassen. Deswegen kommt das vor, nicht allzu oft, aber ja. Ich nehme sportlich, sagen wir es so.
Ja, spannend, dass die tatsächlich auch voreingenommen reingehen. weil ich immer denke, wenn der Schritt zum Makler hier an den Tisch sozusagen getan ist, dann möchte ich ja auch irgendwie mit einem Makler zusammenarbeiten.
Ne? Ja, richtig.
Aber so im Privaten kann ich mir das schon vorstellen oder auch bei der Kaltakquise oder was auch immer. Ne? Das ist schon so. Und es gibt auch Leute, die kannst du nicht belehren. Das ist auch okay.
Die willst du.
Das ist ja auch völlig in Ordnung. So, genau. So hat man das irgendwie immer. Ne?
Das ist so. Jetzt würde mich natürlich dann interessieren, du siehst doch dann sicher Vorteile, wenn du mit einem guten Makler zusammenarbeitest, oder? Also vielleicht kannst du mal sagen, was erwartest du von einem Makler beziehungsweise von einem guten Makler? Und also was muss er machen, damit du sagst, jetzt habe ich tatsächlich als Käufer auch einen Vorteil davon, dass der Makler seinen Job gut macht?
Ja. Ja, genau, das ist genau das Stichwort, ein guter Makler. Und wenn es ein guter Makler ist, dann hat es definitiv Vorteile, weil ich finde, ein Makler kann ganz wunderbar eine dritte Instanz sein, die zwischen Verkäufer und Käufer irgendwie agiert. Und wenn, ja, was, ich kann es ja direkt mal definieren, weil ich glaube, das erklärt es schon. Für mich ist es immer super wichtig, so herauszustellen, dass der Makler für beide Parteien auch da ist. Ne? Also es ist ja so, natürlich wird er von einer Partei beauftragt. Am Ende, jetzt mal ganz, ganz klar gesagt, teilen sich die Parteien aber die Kosten. Ne? Ja. Das heißt, beide Parteien zu gleichen Teilen. Und ich finde, dann kann man und muss man auch erwarten, dass der Makler auch für beide Parteien entsprechend da ist. Und in den meisten Fällen funktioniert das sehr, sehr gut. Auch ich habe schon, ich sag mal, mit schwarzen Schafen, hast du sie gerade genannt, zusammengearbeitet. Und das ist dann sehr, sehr unglücklich. Aber ja, wenn das nicht so ist, dann finde ich, gibt das auch ganz, ganz viel Sicherheit. Weil wenn du als Käufer, ich habe eben gesagt, wir versuchen auch immer mit den Verkäufern irgendwie in Kontakt zu treten, damit man einfach auch mal sprechen kann. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist ja der Makler auch die Person, die Informationen einholen kann, die die einfach die Immobilie kennt. Und das habe ich im Übrigen bei dir ganz, ganz persönlich auch schon so wahrgenommen, dass du auch, bemüht bist, alle Informationen vorab auch parat zu haben. Das ist weitaus nicht in allen Fällen so, leider. Da muss man einfach ganz genau hinschauen. Und ich schätze auch, obwohl ich erst ein einziges Mal tatsächlich einen Makler beauftragt habe, dass man das vorab auch ein bisschen merkt und beachten muss, ob man jetzt kaufen oder verkaufen möchte. Egal, wer ist die Person, die mir da gegenüber sitzt? Wirkt die zuverlässig? Wirkt die, ja, sympathisch auch? Es muss ja irgendwie auch passen. Das vielleicht mal so als, was ich auf jeden Fall jedem, der einen Makler beauftragen möchte, so mitgeben möchte. Und ja, ich glaube, das ist die Grundlage für alles andere. Wenn der Makler bemüht ist, dann kann das auch funktionieren und dann ist es auch ein guter Makler. Wenn ich mal aus meinen Erfahrungen ein bisschen sprechen soll, was ich zum Beispiel ganz, ganz schwierig finde, ich hatte mal einen Fall, da hat mir der Makler gesagt, habe ich gefragt, hey, ist ja ein Anbau, ist der denn genehmigt? Nee, der ist nicht genehmigt. Da habe ich gesagt, ja gut, aber das ist hier Außenbereich und das ist ja dann auch schwierig nachzugenehmigen. Da hat er sich ganz auf den Schlips getreten gefühlt. Das fand er ganz doof, weil das wäre ja alles halb so wild. Ne? Wo ich dann denke, okay, jetzt weiß ich, das ist nicht halb so wild. Und jetzt kam dieser Makler auch, ich sag mal, von einer großen öffentlichen Stelle, nenne ich es mal, die man kennt, die also erstmal Sicherheit verspricht. Und dann denke ich, das ist schon Wahnsinn, wenn man als Privatperson auch bei dieser Person kauft und sagt, ich kaufe über diesen Makler, weil das ist ein Name, den ich kenne und das garantiert mir Sicherheit.
Soll es zumindest garantieren.
So, genau. Ja. Und am Ende ist es das nicht. Ja. Dann ist einfach in dem Beruf, in dem Job bei dieser Person was bisschen was falsch gelaufen, weil das soll es nicht sein. Das soll ja eine Sicherheit einfach geben.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja. Genauso auch weitere Erfahrungen, die ich hier vielleicht nochmal ganz kurz nennen möchte. Die Maklerrechnung ist bezahlt und man hört von dem Makler nie wieder was. Auch das schon erlebt.
Ja, stimmt sogar.
Ganz sicher. Und auch das ist super schade, weil jemand, der noch nicht gekauft hat, weiß das vielleicht nicht, aber es ist ja der Prozess des Kaufs, der geht ja noch weiter.
Ja.
Also mit der Unterschrift unter dem Kaufvertrag endet, sag ich mal, erstmal die Arbeit, für die der Makler vergütet wird. Also nein, die endet dann nicht. Du weißt, wie ich es meine, aber dann wird die Rechnung gestellt, weil dann es ist ja auch ganz klar,
man braucht auf jeden Fall die Provision.
Genau. Und ist ja auch ganz klar, da in dem Moment ist die Unterschrift drunter gesetzt worden und dann hat man auch was in der Hand, wo man sagen kann, okay, ich habe meine Arbeit getan. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber für mich ist ein guter Makler auch der, der danach noch erreichbar ist, der danach noch bemüht ist, für die Parteien da zu sein. Und ich glaube, das sind eben die, die es auch mit Leidenschaft machen, die auch Lust auf ihren Job haben, denen die Parteien, sag ich mal, die Kunden auch wichtig sind, ne? Ja, jetzt habe ich ganz weit ausgeholt, aber ich glaube, man hat so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, worauf ich hinaus will und was mir oder wie ich einen guten Makler definieren würde und was das für Vorteile hat, mit einem guten Makler zusammenzuarbeiten.
Schön, das freut mich ja, dass du da so wohlwollend für Makler auch mal sprichst oder was tust du ja generell, du bist ja nicht jemand, der abgeneigt gegenüber Maklern ist, ja, aber kann ich nur unterstreichen, also sehe ich definitiv genauso, ein Makler kann, sonst würde ich diesen Job ja auch nicht tun und machen, ein Makler kann da schon absoluten Mehrwert bringen, wobei ich auch der Meinung bin, ich bin da vorsichtig mit Begriffe zu mir irgendwie an den Laden zu schreiben, auf meine Werbung zu schreiben, Marketing zu machen mit großen Worten, mit starken Worten. Sicherheit ist wahrscheinlich eins der größten und stärksten. Und wenn du das dann nicht lieferst oder wenn du das dann nicht leisten kannst, finde ich das kritisch, ehrlicherweise.
Besser, man ist ein bisschen unscheinbar und liefert dann ab. Ne?
Richtig.
Ja,
richtig.
Das ist so. Ja. Das ist so. Lass uns doch mal ein bisschen in deine Tätigkeit reinschauen, weil ich bin auch ganz gespannt auf das eine oder andere. Habt ihr eine oder andere Frage mitgebracht? Mhm. Weil natürlich im Austausch mit Maklern habe ich mir die eine oder andere Frage mal gestellt. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich eine Immobilie, für mich ist es ja klassisch so, dass ich eine Immobilie online sehe. Das ist ja der erste Moment, wo ich einen Kontakt mit einem Makler aufnehme, weil ich nicht klassisch einen beauftrage.
Ja.
Und dann sehe ich Preise und manchmal denke ich, ist das nicht ein bisschen hoch? Kennt man. Wie läuft es bei dir ab? Wie kommst du auf den Verkaufspreis und wonach entscheidest du auch, das Objekt möchte ich vermarkten für den Preis.
Also die Kaufpreisfindung ist meiner Meinung nach gerade aktuell in den aktuellen Zeiten, in den geänderten Marktrahmenbedingungen wichtiger denn je. Ich gebe dir recht, dass wenn man jetzt gerade mal schaut, was so angeboten wird, was man so findet an Objekten im Internet, da ist auch meiner Meinung nach vieles dabei, was zu teuer ist. Die Findung des Kaufpreises ist sicherlich ein Prozess. Also natürlich komme ich in Objekte rein, wo ich sofort ein Bauchgefühl oder eine Idee, eine Vorstellung habe. Gerade gestern war ich in einem Objekt, da war das überhaupt nicht der Fall. Da kommt natürlich ganz gerne die klassische Frage am Ende des Termins: Was meinen Sie denn? Können Sie mal, haben Sie was ungefähr, nur grob. Ja, und da bemühe ich mich dann immer sehr um Diplomatie und da nicht eine Zahl mir entlocken zu lassen, weil
die bleibt. Die Zahl, die du dann nennst, die bleibt.
Das ist so, klar, kannst natürlich theoretisch erstmal niedrig stapeln und dann sagen, schwierig, und dann wiederkommen und sagen, hurra, ich habe es verdoppelt, aber das ist natürlich nicht seriös. Also, es gibt unterschiedliche Faktoren und Kriterien, die ich heranziehe bei der Bewertung einer Immobilie. Ja, das ist zum einen die Lage, Spaß. Aber nein, die Lage spielt sicherlich eine große Rolle. Es gibt einfach Lagen, da weißt du sofort, wenn da was in den Verkauf kommt, wenn da was zum Verkauf steht, wenn sich da was tut, da weißt du als Makler, in der Lage wird gesucht. Die Lage ist super frequentiert. Da tut sich vielleicht nicht viel auf der Verkäuferseite, aber auf der Käuferseite ist da ein Rieseninteresse. Ja, das heißt, solche Lagen sind sehr, sehr attraktiv für einen Makler. Gerade auch zu der zweiten Frage nehme ich jetzt mal so ein bisschen vorweg. Wonach entscheidest du auch, ob du was verkaufen willst oder nicht? In gewissen Lagen, ich weiß nicht, da kann das Objekt noch so schlecht sein, wenn es in einer gewissen Lage ist, dann macht man das, dann will man das gerne.
Und darf ich da ganz kurz einmal
bitte,
rein?
Bitte, bitte.
Das weißt du für deine Heimatstadt hier Emstetten, selbstverständlich, weil du ja auch groß geworden bist. Und wenn das aber über deinen Radius hinausgeht, machst du dich dann schlau darüber, absolut, was ist die richtige Lage und entscheidest dann danach.
Ja. Absolut, absolut. Mhm. Also egal, wo ich eine Immobilie einwerte, bewerte, also mein Radius, in dem ich schwerpunktmäßig unterwegs bin, ist vielleicht so grob zwischen also Emstetten als Kern und dann in die eine Richtung vielleicht bis Osnabrück, in die andere Richtung bis Münster. Aber das sind dann schon wirklich die Außengrenzen. Ich bin auch schon in Coesfeld und Warendorf in der Region unterwegs gewesen. Aber das meiste spielt sich zwischen Osnabrück und Münster ab, ja, mit dem Mittelpunkt Emstetten. Da kennt man natürlich gewisse Gegenden besser und gewisse Gegenden nicht so besonders gut. Ich würde jetzt mal sagen, beispielsweise Münster kenne ich besser als Osnabrück. Heißt aber nicht, dass ich mir in Osnabrück nicht zutraue, eine vernünftige Einwertung zu machen. Klar, dann beschäftigt man sich natürlich mit dem Standort, mit der Mikrolage der Immobilie, sprich Stadtteil, sprich Straße. Dann vielleicht sogar ist es im vorderen Teil der Straße, im hinteren Teil der Straße. Du hast ja Straßen, wo tatsächlich, ich habe hier in Emstetten habe ich das Beispiel, ja, wo der Bodenrichtwert in der Lage für den vorderen Teil der Straße 100 Euro niedriger ist als für den hinteren Teil der Straße. Einfach aufgrund der Tatsache, dass der vordere Teil zu einer großen Hauptstraße hinliegt, viel, viel lauter ist. Der hintere Teil zu einem deutlich weniger befahrenen Straße hin ausgerichtet ist. Und näher dran liegt an dem Gebiet, was als gute Lage in dieser Bodenrichtwertzone, das geht jetzt schon ins Detail, aber was näher halt an dem Kern dieser Bodenrichtwertzone liegt, ja. Also da muss man schon genau hingucken. In Emstetten, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht genau hingucken, da wüsste ich es auch so, aber in gewissen Gegenden, klar, macht man sich dann besonders schlau. Also Lage ist ein großer Faktor. Der Zustand der Immobilie ist ein ganz, ganz großer Faktor. Wenn du Immobilien hast, wo du eine Kernsanierung offensichtlich benötigst, wo du reinkommst und weißt, da brauche ich jetzt keinen Profi in den einzelnen Gewerken sein, um zu sehen, dass das Dach neu muss, dass die Fenster neu müssen, dass die Heizung neu muss, ja, dass wir hier die Bäder neu machen müssen, die Küche muss neu, die Fußböden sind all, die Treppe, weiß ich nicht, ne? Das ist ein großer, großer Faktor. Dann ehrlicherweise, das habe ich, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle gesagt, ist auch eine gewisse Intuition, ein gewisses Bauchgefühl, / Marktkenntnis, um das mal ein bisschen konkreter zu sagen, eines Maklers, spielt bei mir immer eine große Rolle, weil man einfach oftmals, wenn man den Job ein bisschen macht und gewisse Dinge verkauft hat, dann weiß man relativ gut, kriege ich in dieser Lage einen Quadratmeterpreis von X oder kriege ich ihn nicht? Kriege ich ihn im Erdgeschoss? Kriege ich ihn im Dachgeschoss? Kriege ich ihn im Dachgeschoss dann, wenn Lift dabei ist, wenn kein Lift da ist? Weil so fünfter Stock ohne Lift ist ja für viele so ein Thema. Oh, nee. Dann sagst du vielleicht auch, okay, wenn es einen Lift gäbe, wäre der Preis hier. Es gibt aber keinen. Stellplatz gibt's auch nicht. Balkon ist nicht genehmigt, was auch immer. Ja, dann müssen wir drunter. Dasselbe bei Einfamilienhäusern. Gibt da so ein paar Schallgrenzen. Hatten wir auch im Vorgespräch mal drüber gesprochen. Für viele ist so über 300.000, unter 300.000 oder über 500.000, unter 500.000. Und da hat man auch oftmals ein Gefühl, ob die Immobilie, die man jetzt hier anbietet, ob die tatsächlich darüber liegt oder ob sie eben nicht darüber liegt. Und auf die Frage, wonach ich entscheide, ob ich ein Objekt verkaufen möchte oder verkaufen kann oder nicht, ich habe fast bei jedem Objekt schon eine Zielgruppe im Kopf.
Das war jetzt auch die nächste Frage. Bist du denn... Also du überlegst dir vorab eine Zielgruppe und die kommunizierst du auch, wenn du schon mit den Verkäufern sprichst, schon, dass du sagst, das ist schon klassisch für
den Kapitalanleger oder die junge Familie. So, das muss ja nicht am Ende tatsächlich so kommen, aber du musst ja als Makler eine Idee, eine Fantasie mitbringen, eine Idee mitbringen, wie das hier läuft oder wen du ansprechen möchtest, wer wahrscheinlich drauf anspringen wird, für wen das interessant ist. Ausnahmen bestätigen dann immer die Regel, dann kauft die Kapitalanlage doch am Ende ein Selbstnutzer. Ja, jetzt mal nur als blödes, einfaches Beispiel. Wenn ich aber diese Fantasie nicht habe, dann überlege ich mir tatsächlich auch 2 oder 3 Mal, ob ich es machen möchte. Ist nicht so, als hätte ich nicht schon Objekte abgelehnt. Ja, zum einen aus diesem Grund, zum anderen aber vor allem auch aus dem Grund des Preises. Weil ich meiner Meinung nach eine recht klare Meinung habe zum Preis. Ich glaube, es gibt Makler, die da sagen, also meiner Meinung nach liegen wir da preislich, aber wenn Sie das anders sehen, dann machen wir es auch gerne mit Ihrem Preis. Und den Satz wirst du bei mir nicht hören, weil ich sag den Leuten auch immer, sie geben sie dem Makler den Auftrag, bei dem sie ein gutes Gefühl haben oder das Gefühl haben, dass er den Preis, der dran steht, auch rechtfertigen kann. Und wenn ich sage, das ist 350 wert und du sagst, ich hätte da gerne 480 und ich sage, ich sehe die 480 nicht, schreib die aber trotzdem dran. Naja, wie soll denn dann das Gespräch zwischen Kunde und Makler ablaufen, wenn der Kunde, so wie du eben gesagt hast, sagt, oh, ich habe das Gefühl, es ist hier ganz schön teuer. Soll der Makler dann sagen, ja, ist es auch, ist viel zu teuer, aber ja, was hätte ich denn machen sollen? Also genau. Das ist ja, so funktioniert der Job ja nicht. Ja. Ne? Das ist einfach nicht zielführend. Und deswegen, das sind so meine Checkpunkte, die ich da durchgehe, die ich für mich selber vorher beantwortet haben muss und möchte, um zu bewerten und auch zu entscheiden, möchte ich es im Anschluss überhaupt verkaufen.
Mhm. Ja, super spannend und ich finde auch voll wichtig, was so ein bisschen rausgekommen ist, dass du da schon sehr mit Käufer oder Verkäufer, in diesem Fall jetzt Verkäufer, der dich beauftragt oder beauftragen möchte, da so ins Gespräch gehst. Ja. Ne? Weil ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist die Person, die einen Makler beauftragt, die macht das ja, weil sie selber sich das nicht zutraut, weil sie Hilfe braucht. Und dann jemanden zu haben, der sagt, ach, so viel willst du dafür haben? Ja, komm, ne? Ist ja auch eine höhere Provision für mich. Mache ich einfach erstmal. Und dann kriegt man das nicht verkauft und dann werden die Eigentümer auch irgendwie nervös, weil die sagen, oh Gott, ist meine Immobilie so schlecht? Warum klappt das nicht? Und da sind wir auch wieder, da schließt sich dann auch wieder ein bisschen der Kreis zur vorherigen Frage eines guten Maklers, weil das gibt ja auch den Beauftragenden ein sehr, sehr gutes Gefühl, immer auch transparent mitzubekommen, wo stehen wir gerade?
Ja.
Ist der Preis immer noch so gut? Und das ermöglicht ja auch, dann in eine Verhandlung zu gehen, wenn es dann einen potenziellen Käufer gibt, der sagt, ich sehe den Preis trotzdem nicht, ich möchte noch weniger oder keine Ahnung, zu sagen, gut, komm, jetzt haben wir wirklich mit diesem Preis seit Monaten kam da nichts, jetzt hat der das so und so gut argumentiert und ich sehe das auch so, weil, so wie ich es Ihnen eingangs auch schon gesagt habe oder was, das ermöglicht einfach eine viel transparentere Kommunikation.
Ist so. Ja. Das ist so. Ich habe mal einen Spruch gehört von einem anderen Makler tatsächlich in Bezug auf Immobilienpreise beziehungsweise auf die Preise, die man an seine Objekte schreibt, die man gerne verkaufen würde. Hoffnung ist der Kutscher der Armut. Es gibt viele Hoffnungsmakler, die einfach sich Objekte in Schaufenster hängen, an denen Mondpreise stehen, in der Hoffnung, werde ich schon verkaufen. Ja, aber wenn du halt das ganze Schaufenster theoretisch voll hast mit Objekten, die einfach zu den Preisen nicht verkäuflich sind, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Und deswegen dieser Spruch, der ist mir irgendwie da an der Stelle im Kopf geblieben. Ja,
ja, auf jeden Fall. Das finde ich ja sowieso auch spannend, mal zu erfahren. Weil von außen betrachtet denkt man ja manchmal, jedenfalls bei dem einen oder anderen Makler, der hat da ja sowieso gerade irgendwie zig Angebote auf dem Tisch liegen und die wabern da so rum, die laufen irgendwie, die sind online und da wird gar nicht das einzelne Objekt so genau betrachtet. Das Gefühl habe ich bei dir nicht. Das mal ganz kurz vorweggeschoben. das mal ganz kurz vorweggeschoben. Aber ja, wie wichtig ist dir denn das einzelne Objekt und auch den, ich meine, du hast es gerade schon so ein bisschen, man hat es so ein bisschen rausgehört, der höchste Preis. Also wie gehst du mit dem einzelnen Objekt um? Hast du so, dass du sagst, ich gucke mir das jeden Tag, gucke ich alle, die ich online habe, nochmal rein und hinterfrag das und stehe auch quasi täglich mit den Verkäufern im Kontakt oder wie ist deine Vorgehensweise?
Täglich stehe ich wahrscheinlich nicht mit den Verkäufern im Kontakt. Kommt drauf an, in welcher Phase man sich befindet eines Verkaufs. Ich sage das manchmal bei so einem Ersttermin zu den Leuten, beauftragen Sie den Makler, bei dem Sie ein gutes Gefühl haben, denn es kann sein, dass in der Hochphase des Deals, so nenne ich es jetzt mal, ja, wenn wir wirklich kurz vorm Notar stehen, weiß ich nicht, der Kaufvertrag besprochen wird, das geht hin und her, dann kann das sein, dass mein Name der Oberste in Ihrem Handy ist. Also ja, dass keiner öfter anruft oder schreibt, wie auch immer, als meiner. Deswegen überlegen Sie sich das gut, wen Sie da beauftragen wollen. Also regelmäßige Kommunikation und Austausch mit Eigentümern ist sehr, sehr wichtig. Mit Kaufinteressenten, also jetzt für den Fall, dass das schon konkret ist, dass wir wirklich drüber sprechen, zu welchen Konditionen wird gekauft, wann wird übergeben, ja, wie sieht der Kaufvertrag aus? Da ist Kommunikation absolut der Schlüssel. Man muss mit den Leuten im Gespräch bleiben. Deswegen versuche ich schon ganz, ganz regelmäßig Kontakt zu haben und auch zu halten. Manchmal gibt es aber auch einfach nichts zu berichten, das muss man auch mal sagen. Wenn es was zu berichten gibt, wenn es irgendwelche Infos gibt, dann bin ich da immer sehr, sehr schnell und sehr, sehr direkt, das zu übermitteln. Das vielleicht mal dazu. Ja, ich bin selbstständig, ich bin ja alleine, stand jetzt noch in meinem Team. Und deswegen ist natürlich die Anzahl meiner Objekte ehrlicherweise auch überschaubar. Also machen wir uns nichts vor. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich den Schreibtisch so voll mit Objekten, dass ich es einfach zeitlich nicht schaffe, meine Eigentümer irgendwie zu bespielen. Ja, das wäre auch nicht gut. Dann leidet auch Qualität. Und für mich ist es schon so, dass ich sage, ich möchte nur so viel machen und ich kann nur so viel machen, wie ich auch tatsächlich mit guter Qualität abarbeiten kann. Also ich glaube, wenn der Tag kommt, wo mir ein Eigentümer sagt, Herr Gogrewe, 4 Wochen nichts gehört, ist ja schön, dass Sie viel zu tun haben, aber würde mich freuen, wenn Sie sich auch mal hin und wieder bei mir melden. Das kann es nicht sein. Ja, also deswegen, mir ist das einzelne Objekt, die einzelne Immobilie, der einzelne Deal auf dem Schreibtisch schon sehr wichtig. Alle haben wahrscheinlich gleichermaßen auch Fokus. Und zum Thema höchster Preis, natürlich habe ich als Makler grundsätzlich ein Interesse daran, dass der Preis so hoch wie möglich ist. Aber nicht der Angebotspreis, sondern der Preis, der am Ende beurkundet wird. Also da sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich da 500 dran schreibe, das Ding aber nur 300 wert ist und mir am besten schon vorher ausrechne, wie viel 6% netto plus Mehrwertsteuer auf 500.000 sind, dann habe ich genau alles falsch gemacht. Deswegen, die Provision bemisst sich am Kaufpreis. Deswegen ist natürlich der Kaufpreis wichtig. Aber am Ende muss der Preis auch realistisch sein. Und am Ende ist der Preis immer nur so hoch, wie eben der Höchstbietende. Dieses Wort ist ein bisschen schwierig, weil das assoziiert immer ein Bieterverfahren oder ein Wettbieten, wie derjenige bereit ist, am Markt dafür zu bezahlen, der es wirklich haben möchte. Ja, und auch darüber haben wir im Vorgespräch schon mal gesprochen. Es gibt Immobilien, die auf dem Papier sicherlich viel mehr wert sind, als sie am Ende in der Praxis tatsächlich ja bringen oder als dann wirklich beurkundet wird. Das ist manchmal schwer zu erklären, warum das so ist. Gibt es ein paar ganz gute Beispiele für. Es gibt einfach super schicke, teure, luxuriöse Immobilien in Lagen, in denen es wahnsinnig schwierig ist, ja, Leute zu finden, die da so viel Geld ausgeben wollen. Also wir müssen nicht drüber sprechen, ob es jemanden gibt, der beispielsweise in einer Top-Lage von Münster bereit ist, einige 100.000 Euro oder vielleicht sogar deutlich siebenstellig für eine Wohnung oder ein Haus zu bezahlen. Ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt Immobilien in Randlagen, in, weiß ich nicht, Gewerbegebieten, an hochfrequentierten Straßen, Bahntrassen, neben irgendwelchen Etablissements, neben denen man nicht so gerne wohnen möchte, dann kannst du da den teuersten Marmorfußboden haben und einen riesen Schwimmpool und ich weiß nicht was, ja, alles vom Feinsten, aber am Ende des Tages, wie gesagt, bringt das Haus nur so viel, wie einer bereit ist, dafür auch zu bezahlen. Ich bin kein Fan vom Bieterverfahren. Mhm. Da spiele ich gleich, wenn ich das beantwortet habe, würde ich dir den Ball gerne einmal zurückspielen, wie du das siehst, als jemand, der wahrscheinlich auch schon immer mal wieder in diese Situation gekommen ist. Ich bin da kein Fan von. Ich versuche das möglichst zu vermeiden, Bieterverfahren, weil das für viel, viel Ärger und viel Ungereimtheiten sorgen kann. Und am Ende ist der höchste Preis dann auch nicht alles, weil auch Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit einfach auch eine große Rolle spielt. Also einfach einen Preis erstmal zu nennen und mal zu sagen, ja, ich mache das für den Preis und am Ende machst du es dann doch nicht und stehst nicht zu deinem Wort, das ist Murks. Also das kann man nicht gebrauchen. Da muss man schon sich für denjenigen entscheiden, der einen vernünftigen Preis, am besten den höchsten zahlt, aber auch diesen Preis am Ende wirklich zahlt und auch zahlen kann, ja, der das Geld auch hat oder das Geld von der Bank auch wirklich bekommt. Und ich habe da auch an vielen Stellen schon festgestellt, da kann man ganz gut unterscheiden zwischen, also meistens stelle ich das fest bei Kapitalanlagen, also bei nicht selbstbewohnten Immobilien und bei selbstbewohnten Immobilien, dass es da einen großen Unterschied gibt, weil derjenige, der sagt, ich habe eine Eigentumswohnung, die habe ich vermietet, habe ich nie selber drin gewohnt, bringt Rendite, habe ich jetzt 10 Jahre, 15, 20 Jahre, möchte ich jetzt ganz gerne verkaufen, da ist der höchste Preis schon meistens ausschlaggebend. Derjenige, der den höchsten Preis bezahlt, bekommt die Immobilie meistens. Bei einem Haus, in dem du jetzt seit 10, 15, 20, 40 Jahren selber wohnst, selber gewohnt hast, stelle ich immer wieder fest, dass die Leute am Ende sagen, ich nehme vielleicht doch eher den, der 5.000 Euro, 10.000 Euro weniger bezahlt.
Und den Schrank drin stehen lässt.
Ja. Genau, der so ein bisschen halt auf dieser menschlichen, persönlichen Ebene den Verkäufer vielleicht auch einfach abholt.
Ja, mehr den emotionalen Wert irgendwie sieht auch.
Genau,
ne?
Den sieht und zu schätzen und weiß. Und das ist wirklich so, das ist wirklich so, da vielleicht lacht jetzt einer und sagt, klar, 10.000 Euro ist wahnsinnig viel Geld, dafür nehme ich, und wenn er unsympathisch ist, nehme ich ihn trotzdem. Nee, habe ich oftmals anders kennengelernt, weil dann Sympathie eben doch eine Rolle spielt und auch man sich als Verkäufer wahrscheinlich die Frage stellt, sehe ich diese Leute hier in meinem Haus? Was haben die vor mit meinem Haus? Wollen die es abreißen? Wollen die neu bauen? Oder schätzen die es so, wie es ist und möchten selber einziehen? Das sind dann auch einfach Komponenten, die da eine Rolle spielen. Und dann ist der höchste Preis, also der höchste Preis um jeden Preis, ist dann vielleicht doch nicht mehr so wichtig. Wir müssen nicht drüber sprechen, dass wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ich gebe dir Liebhaberpreis 100.000 Euro mehr als alle anderen, dann kann er wahrscheinlich noch so unsympathisch sein, dann wären wir alle blöd, wenn wir nicht an den verkaufen würden. So. Ja, aber in einer, ich sag mal, menschlichen Größenordnung, wo man sagt, ich zahle überschaubare, einen Tausenderbetrag mehr oder weniger, da wird sicherlich auch mal gegen den entschieden, der bereit wäre, ein paar Tausend mehr zu bezahlen. Aber lass uns mal bitte eben einmal beim Bieterverfahren bleiben. Das finde ich nämlich wirklich spannend, weil ich da viele unterschiedliche Meinungen, manche sind da sehr unaufgeregt, für die ist es normal, die kennen das und die sind da auch dabei. Und für andere ist das so mit einer der ersten Fragen, die gestellt wird, wenn das hier ein Bieterverfahren ist, dann bin ich raus.
Ja, exakt so ist es bei mir auch.
Okay.
Tatsächlich, ich möchte gleich auf jeden Fall eine Frage stellen zu dem, was du gesagt hast, aber gerne kurz erst zum Bieterverfahren, weil ich da eine ganz klare Meinung zu habe. Ich finde, ein Bieterverfahren, das weckt eine falsche Erwartungshaltung beim Verkäufer, jedenfalls ist das mein Eindruck. Ja. Und zusätzlich würde das ja auch gegen das stehen, was ich eingangs gesagt habe, denn mir, also ich finde, da geht irgendwie das Persönliche total verloren, weil guckt euch die Immobilie hier an und dann gebt ihr ein Angebot ab und dann wird das hochgeschaukelt und klar, jetzt muss ich sagen, wenn ich jetzt so in die Vergangenheit denke, hat man das immer konsequent so durchgezogen, dass man bei einem Bieterverfahren raus ist. Ehrlicherweise auch nicht, weil natürlich, wenn das eine gute Immobilie ist, du hast gerade von Münster gesprochen oder so, natürlich ist man dann schon auch geneigt zu sagen, ja komm, und dann spricht man vielleicht mal mit dem Makler, ach, was muss ich denn für ein Angebot hier geben, damit ich einfach auch durchs Ziel gehe, weil ich will es unbedingt oder so. Sicherlich gibt es dann auch so Gespräche, weil man richtig Lust einfach auf das Objekt hat. Ne? Ja. Also muss ich auch ganz ehrlich so sagen. Aber ganz grundsätzlich ist das schon meine Meinung dazu, weil da fehlt mir dann der vernünftige Kontakt zum Makler und auch zum Verkäufer, weil es eigentlich nur um den höchsten Preis eben geht. Mhm. Ja, und da bin ich dann auch gerne mal raus. Okay. Irgendwie.
Ich kann das schon noch nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin selber kein Fan davon. Manchmal lässt sich das so ein bisschen schwer vermeiden. Also es gibt Bieterverfahren und es gibt Bieterverfahren. Dieses, wir setzen niedrig an und treiben hier wirklich maximal und bitte nochmal nachlegen und jetzt hat er hier 2.000 draufgelegt und bitte nochmal. So, das ist nicht meins, aber es gibt halt Situationen, da hast du nun mal mehrere Leute, die sagen,
ich würde es ganz gerne machen.
Genau,
und für den vollen Kaufpreis.
Ja, dann ergibt sich das Bieterverfahren auch im Prozess. Ne? So, also das habe ich auch schon erlebt, dass man sich eigentlich einig war und wir machen das und dann kommen einfach noch andere Bieter und dann schaukelt sich das doch automatisch hoch.
Ja,
ne? Und natürlich arbeitet man dann im Auftrag und wenn der Verkäufer sagt, ja, aber warum, wenn der mir doch jetzt hier 10.000 Euro mehr geboten hat, warum sollte ich denn jetzt nicht nochmal ganz kurz warten, lass uns das doch nochmal online lassen, weil vielleicht kommt noch jemand, der bietet nochmal 10.000 Euro mehr.
Richtig.
Also da kann man sich nicht immer gegen wehren, ne?
Ja.
Auf jeden Fall.
Das ist so.
Meine Frage, die ich gerade noch hatte, passt jetzt auch trotzdem ganz gut, sagen wir mal, es ist kein Bieterverfahren. Wenn man, ich sag mal, auch als private Immobilienkäuferin oder interessiert daran ist und sich da so ein bisschen einliest oder mal den ein oder anderen Podcast dazu hört, hört man ja ganz oft ganz viele Angebote machen. Auch ruhig unverschämte Angebote machen. Muss ja nur einer ja sagen und dann hast du einen guten Deal. Wie gehst du mit sowas um? Würde mich super interessieren. Ist das für dich wirklich unverschämt? Gibst du die Dinge trotzdem an den Verkäufer weiter? Bist du da so, dass du sagst, oh, das ist jetzt echt unverschämt, das Angebot? Kann ich so nicht. Also, ne, wie gehst du einfach ganz grundsätzlich? Wie gehst du damit um?
Ja.
Finde ich ganz spannend zu hören.
Ja, ich habe. Also Leute, die das vielleicht hören und schon mal mit mir besichtigt haben, haben diesen Satz vielleicht auch schon mal gehört. Machen Sie gerne einfach ein Angebot, aber bitte in einer Größenordnung, die ich beim Eigentümer rechtfertigen und argumentieren kann. Alle anderen Angebote will ich nicht haben. Also ich bin schon ein Fan von Angeboten, weil das halt den Markt, die Marktsituation gerade widerspiegelt. Also wenn du mehrere Angebote hast, kannst du natürlich einfach gut auch vergleichen und auch mit dem Eigentümer ins Gespräch gehen und sagen, naja, schau mal, ja, wir haben den und den Preis dran stehen, wir haben jetzt gerade das und das Angebot vorliegen und das spiegelt ja schon auch so ein bisschen wieder, so wie realistisch ist die Einschätzung oder unsere, also Makler- und verkäuferseitige Kaufpreiseinschätzung. Offensichtlich sieht der Markt das ein bisschen anders. Ich arbeite da ganz gerne mit, aber ich bin, also wenn ein Angebot unverschämt ist, dann sage ich das auch. Dann sage ich das auch dem Käufer und das sage ich dem auch so, dass er dann versteht, okay, das brauche ich ihm gar nicht schriftlich zu geben. Wenn er mir das am Telefon sagt, dann wenn du das machst, dann wirst du von mir direkt die Antwort auch prompt darauf bekommen, ob das überhaupt bis zum Eigentümer durchkommt oder nicht. Ja, weiß ich nicht, wenn jetzt das Haus 300 kostet und ich sag, mach gerne ein Angebot und du sagst mir ja, okay, für 215 würde ich es nehmen, dann werde ich dir sofort sagen, jetzt nur mal beispielhaft, da brauche ich mit dem Eigentümer überhaupt gar nicht drüber zu sprechen. Und das ist aber ehrlicherweise auch meiner Meinung nach der Punkt, wo ein guter Makler einen Verkäufer auch schützt oder schützen muss, weil nicht jede flapsige Idee, die ein Käufer hat, wo er auf dem Bierdeckel mal eben ausgerechnet hat, was könnte ich denn wohl zahlen für das Haus, das muss der Eigentümer gar nicht mitbekommen. Das kann auch beleidigend wirken, ja. Wenn du 40 Jahre in einem Haus wohnst, gemacht und getan hast, hast die Kinder da großgezogen, hast super viel Energie reingesteckt und hast da gerne drin gewohnt, 40 Mal Weihnachten drin gefeiert, ja, verbindest da wirklich viel mit und dann kommt einer, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, ja, der rotzt dir einen Preis dahin. Ich sag's jetzt mal wirklich, wie es ist. Dann ist das, teilweise ist das eine Unverschämtheit. Habe ich erlebt, wirklich im Rausgehen, so beim Tür auf, beim Rausgehen noch immer so halb umgedreht und dem Eigentümer so gerufen, mal für 185 würde ich das Ding nehmen. Wo ich so denke, wir sind nicht auf dem Bazar, ja. Wir sind hier, wir reden immer noch über Werte, die hier verkauft werden, auch über emotionale Werte. Und da muss, finde ich, sollte man, also ich weiß genau, was du meinst, ich kenne das auch, ja, einfach Angebote machen und auch mal niedrig und auch mal unverschämt und so, mal gucken, friss oder stirb, man kann ja mal probieren und so. Ich kenne das alles und ich verstehe das alles, aber ich bin da, tatsächlich, ich gehe da sensibel mit um und ich kategorisiere dann auch für mich so einen Interessenten dann irgendwie ein, wenn ich weiß, das ist einer.
Das ist super spannend, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ist der Interessent für dich dann verbrannt?
Ja, kommt so ein bisschen drauf an, muss man dann im Kontext sehen, aber also da gibt es bestimmt Leute, wo ich sage, okay, ich habe noch nie was mit dir zusammen gemacht, ich kenne dich gar nicht, du bist neu für mich, wir können mal reden, ja, komm mal vorbei, guck dir das mal an, ich lerne dich ein bisschen kennen, ich weiß, wer du bist, wie du tickst, was euer Hintergrund ist, was ihr vorhabt. Und wenn du mir dann aber zeigst, du machst am Ende echt ein super unseriöses Angebot, dann kann das durchaus sein, dass ich dich beim nächsten Mal schon gar nicht mehr mit anspreche, weil ich dann auch merke, okay, die Leute brauche ich gar nicht.
Ja. Verstehe.
So würde ich das sehen.
Mhm. Ja. Okay, das ist also für dich ein ganz klassischer schlechter Käufer. Was denn für dich ein guter Käufer?
Also ich glaube, ganz ehrlich, ich bin jemand, ich versuche immer, möglichst verbindlich zu sein. Also Verbindlichkeit ist für meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt. Du musst Vertrauen erzeugen. Das musst du als Makler tun, um einen Auftrag zu bekommen. Meiner Meinung nach muss aber auch ein guter Käufer verbindlich sein. Wenn ich als Makler weiß, ich kann mich darauf verlassen.
Wenn wir uns die Hand jetzt drauf geben, dann kann ich mich auch darauf verlassen, dass wir in 2 Wochen vom Notar sitzen.
Genau, ja. Weil nur reden, um sich da erstmal in die Pole Position zu spielen, um sich gut zu positionieren beim Eigentümer und dann am Ende aus der starken Position heraus, so jetzt kennt mich der Eigentümer ja schon, jetzt habe ich ja beim Makler ein gutes Standing, jetzt hat er mich an Position 1 gesetzt, vielleicht habe ich die Immobilie sogar reserviert bekommen auf meinen Namen, auf meine Firma und sich dann plötzlich bequem machen und ganz viel Zeit kriegen und plötzlich sagen, oh ja, das dauert alles, oh, wir haben den Tisch so voll, Angebot kommt, dauert aber noch und ich hätte, ah, tut mir leid, hätte ich gestern schon schicken wollen, habe ich nicht geschafft. Da werde ich echt sauer. Also das gefällt mir überhaupt nicht, wenn Leute so ihre Machtposition ausspielen und dann plötzlich nicht mehr zu dem stehen, was sie vorher gesagt haben. Das ist für mich, hat nichts mit Verbindlichkeit zu tun. Da machst du ganz, ganz viel Vertrauen, zerstörst du damit dann auch wieder. Weil ja, du kannst einen guten ersten Eindruck hinterlassen, aber auch den kannst du wieder kaputt machen, wenn du dann hinten raus einfach nicht mehr der seriöse Käufer, Investor bist, der du vorher vorgegeben hast zu sein. Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit und auch eine offene und ehrliche Kommunikation. Klar kann man mal pokern, klar kann man mal zocken, ja, aber doch bitte alles in einem Rahmen. Also Leute, die den Bogen überspannen, da kann ich mich wirklich drüber ärgern. Das beschäftigt mich dann auch wirklich, dass man einfach bei manchen Leuten merkt, denen ist nicht zu blöd. Ich glaube, das ist so ein Punkt, dass du Leute hast, denen ist das nicht zu doof. Die denken sich einfach, boah, mal gucken, wie weit wir gehen können und wie weit wir das ausreizen können. Und das finde ich nicht gut. Das ist nicht meine Art und Weise. Ein bisschen so, als wenn ich in so ein Erstgespräch reingehe mit dem Eigentümer und der mich fragt, na, was kostet denn Ihre Dienstleistung? Und ich einfach mal sage, ja, 6% von beiden Seiten. Was, so viel? Nein, Spaß.
Ja, genau.
3, weißt du?
Ja, oder andersrum, ne? Man spricht, ja, 3 und dann kommt der Vertrag eine Woche später und dann stehen da 6 drin, ne?
Noch besser.
Ja, dass man sich auf das Wort verlassen kann, ja.
Das ist es. Also, das kann ich, glaube ich, da so sehr kompakt zusammen.
Ja. Ja. Und würdest du sagen, das ist auch ein großer Punkt bei der Entscheidung, das wird jetzt der Käufer und etwas, was du dem Verkäufer gut erklären kannst. Ich kenne diese Person schon. Ich habe schon das ein oder andere Geschäft mit dieser Person gemacht. Da weiß ich, die haben uns jetzt die Hand, also die haben mir in der Besichtigung die Hand drauf gegeben. Wir haben zwar 550.000 ausgeschrieben, aber für 500.000 sitzen wir nächste Woche beim Notar oder 2 Wochen später, je nachdem, wer verkauft. Ist das auch so ein Punkt, so ein Argument, was du nutzen würdest immer, weil du sagst, das ist einfach für sie auch einfach und schnell über die Bühne gebracht und da kann man sich auf das Wort verlassen?
Der Verkäufer will verkaufen, deswegen heißt er Verkäufer, deswegen hat er mich beauftragt. Mein Ziel, meine Aufgabe per Vertrag, den ich schließe mit dem Verkäufer, ist, dass ich alle sich bietenden Möglichkeiten, dass ich die wahrnehme, um zu einem zufriedenstellenden Verkaufsabschluss zu führen. Und wenn ich der Meinung bin, dass wir das hier machen sollten, dass jetzt Schnelligkeit, Verbindlichkeit an dieser Stelle hier der Schlüssel zum Erfolg ist und wir nicht länger darauf warten sollten, dass vielleicht nochmal irgendwann jemand kommt, der vielleicht ja doch noch ein bisschen mehr zahlt, dann ist das meine klare Empfehlung. Also das, wie gesagt, das dieser Satz ist blöd, das kommt immer drauf an, aber das kommt halt wirklich nun mal immer drauf an. Es gibt halt wirklich Situationen, da kann dir einer sagen, ich mache das für 500 statt für 550 und dafür sitzen wir in 2 Wochen beim Notar. Dann kann das auch sein, dass ich dann sage, nein, das machen wir nicht, weil ich in dem Moment einfach das Gefühl habe, es ist gerade nicht der passende, der richtige Preis. Aber es gibt Situationen, in denen ich ganz klar sage, okay, Schnelligkeit und Verbindlichkeit spielen hier jetzt wirklich mal die entscheidende und die größere Rolle als die letzten x-tausend Euro. 50 sind viel, 50.000 Euro, aber als die letzten, wie viel auch immer, 1.000 Euro. Deswegen ja, spreche ich dann durchaus mal Empfehlungen aus, das mit diesen Leuten zu machen, weil gerade in aktuellen Zeiten, ja, wo die Banken lange brauchen, wo Finanzierungen platzen, wo Kunden gerne würden, aber nicht können am Ende, nicht alle, aber immer wieder. Gerade in diesen Zeiten bin ich der Meinung, dass Leute, die sagen, Finanzierung kein Problem, ja, vielleicht zahle ich sogar komplett aus Eigenkapital, ich brauche gar keine Finanzierung, oder aber, was weiß ich, ich habe den Banker auf der Kurzwahl, und auch da sollte man natürlich dann zu dem stehen, was man sagt, aber gerade in diesen Zeiten glaube ich, dass solche Marktteilnehmer, Käufer, die, und das ist da, damit, das würde ich gleich gern zuletzt nochmal von dir ganz gerne hören, dass du da vielleicht einfach nochmal den Käufern und werdenden Käufern einfach mal sagst, was du denen mitgeben kannst, was ist wirklich wichtig. Also ich kann da wirklich sagen, Verbindlichkeit, zu seinem Wort stehen, Schnelligkeit und auch die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Wie viele Leute können sich nicht entscheiden? Es gibt viele Leute, die sind nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. In vielen Situationen im Leben sowieso, aber auch beim Immobilienerwerb. Also du, wenn du erstmal sagst, ja, ich zahle hier den vollen Kaufpreis, aber dann wochenlang dich nicht durchringen kannst, kaufe ich nun doch oder kaufe ich nun doch nicht? Vielleicht kommt ja auch nächste Woche noch eine bessere Immobilie und ich warte noch. Also die Fähigkeit, eine Entscheidung treffen zu können und sich festzulegen, ja, ich mache das und ja, ich stehe zu meinem Wort, ist für mich da auch ein großer Punkt. Aber bevor wir unsere kleine Runde hier gleich zum Ende führen, vielleicht nochmal einmal abschließend von dir, jetzt hier wirklich nochmal unterstrichen, der Mehrwert für diejenigen, die das hier gerade hören. Was rätst du Käufern und Leuten, die gerne kaufen möchten? Was ist wichtig? Wie sollten die sich verhalten, um mit einem Makler gut klarzukommen, um den Zuschlag zu kriegen, um den Zuschlag zu bekommen. Ich glaube, das ist das Wort. Ja,
das ist eine super, super gute letzte Frage, und ein bisschen was übernehme ich davon, was du gerade gesagt hast, denn da war ganz viele wichtige Dinge dabei. Allen voran, triff die Entscheidung. Sei mutig und triff die Entscheidung. Ich kriege das ja vor allem im Privaten auch ganz viel mit. Jetzt sind wir ungefähr gleich alt. In unserem Alter kriegt man das viel mit. Da machen sich die Leute langsam Gedanken, wie irgendwie lege ich mein Geld an oder wie sorge ich für meine Altersvorsorge. Und wie viele Freunde habe ich, mit denen ich seit Jahren über das Thema spreche, aber die sind einfach noch nicht dazu gekommen zu starten. Starte bitte einfach. Ja. Ich weiß, das klingt viel einfacher jetzt irgendwie aus meinem Mund, die in dem Bereich auch arbeitet. Und trotzdem kann ich sagen, auch ich, wenn ich privat kaufe, stehe ich vor denselben Fragen wie ihr alle da draußen auch. Wie finanziere ich das? Manchmal besuche ich dann auch eine neue Bank oder so oder mache mir Gedanken darüber. Besuche ich vielleicht mal eine neue Bank, und dann bin ich auch ein ungeschriebenes Blatt, ne?
Ja.
Das heißt, ich mache mir dieselben Gedanken. Und wenn in meinem privaten Objekt jemand anruft und sagt, die Tür geht nicht richtig zu oder die Heizung fällt aus, da kriege ich auch erstmal Panik. Was mache ich denn jetzt? Klar. Dabei kriege ich solche Anrufe, beziehungsweise die Mädels irgendwie im Büro, tagtäglich, ne? Und da stresst mich das gar nicht.
Ja, also, okay.
Es ist schon so, dass ich sage, starte, probier dich aus, schau dir Immobilien an, tritt in Kontakt mit Maklern, und da komme ich auch direkt zu dem nächsten Punkt, auch von denen, die du gesagt hast. Achte auch einfach auf eine wertschätzende Kommunikation mit den Maklern. Weil ob du am Ende kaufst oder nicht, du kannst, also das Objekt kaufst oder nicht, du kannst von den Maklern so viel lernen. Du lernst mit jeder Besichtigung, du lernst mit jeder Immobilie, wenn du planst, mehrere zu kaufen.
Ja.
Und ja, nimm das unbedingt mit. Und was die Finanzierung angeht, auch da habt ihr ein gewisses Selbstbewusstsein, weil natürlich müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Das war jetzt Quatsch zu sagen, ach, das kriegt doch jeder. So. Und trotzdem wissen die wenigsten, dass da definitiv was möglich ist, weil auch die Banken wollen Geschäfte machen.
Korrekt.
Das ist einfach so.
Korrekt, ja.
Und wenn du in einer vernünftigen Situation bist, vielleicht auch noch ein Partner, Ehepartner, was auch immer dabei ist, und man das zusammenkauft, keine Ahnung, dann erst recht, aber auch so bist du in einem guten Arbeitsverhältnis und so weiter, ist da viel möglich. Und vertrau darauf, halte dein Wort, kommuniziere transparent, und dann klappt das. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Ich sage im Privaten auch ganz oft, ich weiß, ich der Werbeblock für Immobilien, den packe ich manchmal aus und dann nehme ich ihn auch schnell wieder zurück, weil, na klar, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Selbstverständlich bin ich ein Fan von Immobilien. Ja. Aber ja, es ist auch, ich glaube, es ist auch gut. Also ich habe zum Beispiel auch im Freundeskreis einen, der ganz, ja, einfach ein anderes, eine andere Geldanlage favorisiert und wir unterhalten uns auch ganz oft, weil er ist der Profi dafür. Ich bin Profi, ich will mich jetzt gar nicht als Profi bezeichnen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich bin da einfach irgendwie ein bisschen erfahren. Und es ist doch toll, irgendwie. So gibt, hat jeder so seine Art. Ja, aber do it. Schön. Einfach machen.
Ja, sehr schön. Das ist doch ein schöner Abschluss dieser Runde. Das freut mich sehr, dass wir da so einen offenen Austausch hinbekommen haben. Kann man ja auch ganz offen sagen, das war jetzt auch mal der Versuch, mal sowas ins Leben zu rufen, die Folge mal etwas anders zu gestalten als die anderen. Meiner Meinung nach hat das sehr gut funktioniert. Ich danke dir sehr für deinen Besuch, Christine. Schön, dass du da warst. Vielleicht kann man das an anderer Stelle nochmal vertiefen, ausweiten, Austausch 2.0 sozusagen. Gerne. Gibt ja wirklich so viele Themen, über die man da sprechen könnte. Ja, aber wir haben es jetzt 20 nach 10. Morgen. Wir haben die Aufnahme mal am Morgen gemacht. Insofern wünsche ich dir einen erfolgreichen Resttag. Wie gesagt, vielen Dank für deinen Besuch und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auch einen wunderbaren Tag.
Danke, bis dann. Ciao.